Matthäus 4,19, ihr habt den Vers in den letzten Monaten schon ein paar Mal gehört. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich merke auch, es ist schon ein bisschen lang her, dass wir da das Thema Menschenfischer, evangelistischer Lebensstil, wie können wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, in das Reich von Gott einladen, wie können wir sie lustig machen, wie können wir sie mitnehmen, eben sie fischen, Menschen, Fischer sein. Und einfach hier noch einmal ganz kurz so ein bisschen die Wiederholung von dem, was wir schon angeschaut haben in den letzten paar Monaten. Also Menschen, Fischer sein, das, was Jesus gemeint hat, ist nicht das da, ein Einzukämpfen, ein Angler, der einfach da seinen Fisch rauszieht, im Alleingang, in Eigenregie, sondern was Jesus vor Augen hatte, ist das da. Die Jünger, die er dort berufen hat, waren nämlich Fischer gewesen, und die waren gerade an ihrem Netz beschäftigt gewesen, haben ihre Netz geflickt oder eingeholt, und er hat ihnen gesagt, ich will euch zu Menschen Fischer machen, und er hat das Bild hier vor Augen gehabt, also ein Team, eine Gruppe von Leuten, die gemeinsam ihre Netze auswerfen, die gemeinsam den Fischfang einbringen. Also nicht der Einzelkämpfer ist gefragt im Reich von Gott, sondern das Team. Wir als ganze Gemeinde sind gefragt, herzustehen und Menschen Fischer zu sein. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, ja, wie sieht jetzt die Verantwortung aus bei jedem Einzelnen von uns? Ja, wo soll ich denn fischen? Wer soll ich fischen? Wer sind denn die Leute, die ich einladen könnte, eben auch für Leben und Life? Für wen soll ich beten? Und wir haben gesehen, dass die Bibel ein ganz wichtiges Grundprinzip kennt. Der Oikos, das ist ein griechisches Wort, das heisst Haus oder Haushalt, und dass der Oikos ein Grundstein ist, ein Basisbaustein ist von jeder Gesellschaft, von jeder menschlichen Gesellschaft. Und es beschreibt eigentlich nichts anderes als Gemeinschaft von Menschen, die sich kennen, die miteinander unterwegs sind. In zu biblischen Zeiten ist das eben, sind das die Hausbewohner gewesen, die zusammen eben in einem Haus gewohnt haben, eben ein Haushalt gebildet haben, also auch eine erweiterte Familie in dem Sinn. Das sind nicht nur die natürlichen Familienangehörigen gewesen, sondern das waren auch die Bediensteten gewesen, die dort haben mitgelebt haben, die zu dem Oikos gehört haben. Also Menschen in unserem natürlichen Beziehungsumfeld. Jetzt in unserer heutigen industrialisierten Gesellschaft leben wir nicht mehr so in diesen Sippen. Oder nicht mehr gleich. Ja, in anderen Kulturen ist das noch mehr. Dass das ein bisschen Leute beobachten, die aus anderen Kulturen daher kommen, die haben noch ganz stark das Sippendenken und Sippenverhalten. Die sind immer untereinander. Da ist dann Grossmutter, Grossvater, Urgroßvater, Onkel, Tante und so weiter. Der ganz Clan kommt da zusammen, am Sonntag haben die Hockes im Garten oder was auch immer. Und ihr merkt auch, bei anderen Kulturen ist das noch stärker da. Und unsere Kultur ist im Verlauf des letzten Jahrhunderts ein bisschen individualistischer geprägt worden. Wir haben zwar noch Familienkultur, aber das ist relativ eng klein. Und leider hat man oft auch ein bisschen verkrachte Situationen mit den Angehörigen und will darum die nicht nachgehen. Aber dafür haben wir unser Oikos eben erweitert auf Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, wo wir mitnehmen, engere Beziehungen leben. Und damit hat sich der Oikos-Begriff ein bisschen verlagert in unserer Gesellschaft. Und wir haben gemerkt, dass einfach Leute, die zu unserem Oikos gehören, wo wir mit ihnen qualitative Zeit verbringen. Qualitativ, das heisst, das geht doch ein bisschen tiefer. Man könnte auch sagen, es sind Freundschaften. Es ist nicht einfach nur so ein bisschen Smalltalk am Gartenhag oder im Stegenhaus über das Wetter und über irgendwelche aktuellen Schlagzeilen, die gerade wo man gerade ein bisschen mal darüber tratschen, sondern wo es ein bisschen ums Persönlichere geht. Also wo man so ungefähr eine Stunde pro Woche mit ihnen verbringt. Das können Verwandte, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen sein. Und wir haben gemerkt, das ist eine statistische Erhebung hier, dass jeder Mensch durchschnittlich etwa 9 so Eukos-Beziehungen hat, wo die Qualität da ist. Also das ist eine relativ überschaubare, kleinere Anzahl von Menschen, die eigentlich wie Anteil an deinem Leben haben. Und die dich kennen und du an ihnen. Und jetzt wichtig ist dort, wo wir eben das haben, zu Personen, die Jesus noch nicht kennen, die nicht mit ihm unterwegs sind, dass wir dort einen besonderen Zugang haben und dass uns das bewusst ist. Und wir haben ja gesehen, dass Jesus immer wieder in so Eukosse, in so Hausgemeinschaften eingedrungen ist. Dass Jesus zum Beispiel in das Haus von Zachäus ist reingegangen, das war ein Zöllner gewesen. Mit seinen Jüngern, der hat sich einladen von dem Zöllner, der verhasste Typ war, ein Betrüger, einer, der mit den Römern kollaboriert, der für die Steuern eintreibt und dann immer noch etwas zu viel höchst. Die waren total unbeliebt gewesen, aus genau diesen zwei Gründen bei den Juden, dass sie so als halbe Landesverräter sind die da gestanden, Leute, die sich bereichern und Leute, die noch mit dem verhassten römischen Regime zusammenarbeiten. Mit solchen Leuten haben wir als fromme Juden nichts zu tun. Das war so das, was dann so üblich war, gesellschaftlich. Und Jesus lässt sich auf so eine Beziehung mit dem Zachäus nicht nur ein, sondern geht noch gerade in sein Haus rein, in sein Eukos rein mit seinen Zöllnerkollegen und hat da noch ein grosses Gelage und ein Festessen. Das war ein Ärgernis gewesen. Bei den Zöllnern und bei den Sündern hockt er, haben sie gesagt, und haben sie geschumpfen. Und so einer will der Sohn von Gott sein. Und wir sehen hier eben ein ganz wichtiges Prinzip. Jesus ist in die Häuser, in die Eukos von diesen Leuten eingedrungen und hat ganze Häuser wollen retten. Und er hat dann auch gesagt, deinem Haus, nicht dir, deinem Haus ist heute Rettung widerfahren. Wir haben andere Beispiele gesehen, Apostelgeschichte, dort der Kerkermeister, der Gefängniswärter von Philippi, wo das Erdbeben ist, der Paulus und der Silas sind dort am Lobpreisen mitten in der Nacht und nachher kommt das Erdbeben und die Gefängnistüren sprengt alle auf und der Gefängniswärter ist im Schock und denkt, jetzt sind die alle ab und will sich schon das Leben nehmen. Und Paulus ruft nachher, hey, halt, wir sind alle noch da. Und er ist so perplex und überführt, weil wie merkt, da passiert irgendetwas Übernatürliches und stellt die Frage, was muss ich tun, dass ich gerettet werden kann. Und Paulus gibt ihm die Antwort, glaub an Jesus Christus. So wirst du und dein Haus gerettet werden. Du und die Eukos werden gerettet werden. Und in der gleichen Nacht sind sie zu ihm ins Haus gegangen. Und er, der Gefängniswärter mit seiner ganzen Familie hat Jesus aufgenommen und hat sich taufen lassen. Halleluja. Das ist Eukos Evangelisation. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich glaube, Gott möchte das Ganze so Gemeinschaften, Freundeskreise, Kollegschaften, Familien ins Reich von Gott hineinzügelt werden. Und wir haben ja gesehen, wenn das nicht passiert, dann kommt es zu einem Konflikt mit den eigenen Hausgenossen. Das hat Jesus auch gesagt. Die eigenen Hausgenossen werden zu deinen finden, wenn du dich für Christus entscheidest. Und wir haben so gesehen, wie das eben im islamischen Umfeld ganz, ganz grosse Probleme kann geben bis hierzu, dass die Leute umgebracht werden, geächtet werden, verstoßen werden. Aber wir haben so in anderen religiösen Systemen gesehen, wenn man nicht im System, im religiösen Konform weiterlebt, dass das eine Ächtung von dieser angestammten Familie zur Folge haben kann. Wir haben uns nachher Gedanken gemacht, wie sieht jetzt mein Eukos aus? Ich habe die Blätter abgegeben. Also für die, die dann nicht da waren, die haben da noch ein paar. Die könnt ihr das sonst da vorne nachher holen. Und das noch ausfüllen und nochmal Gedanken machen. Ja, wer sind denn jetzt die Leute? Das müssen nicht 9 sein, gell? Das ist nur ein statistischer Durchschnittswert. Vielleicht sind es bei dir 12, vielleicht sind es nur 3, das spielt nicht so eine Rolle. Aber überleg dir mal, wer sind die Leute, die ich eigentlich in meinem normalen Alltag mit ihnen Kontakt habe? Von der Familie, von den Nachbarn, in der Freizeit, im Club, im Verein, Freunde oder am Arbeitsplatz. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, für wen dass wir auch konkret beten sollen. Weil es ist einfacher, für jemanden zu beten und jemanden einzuladen, wo ihr sowieso schon eine Beziehung habt, als jemand, wo ihr noch gar keine Beziehung habt. Oder nicht so eine nahe Beziehung habt. So nachher zu nehmen, braucht ganz viel Arbeit, es braucht Zeit, es braucht Investition. Das ist nicht unmöglich. Und ich habe gemerkt, jetzt bei uns zum Beispiel auch mit meinen Familienangehörigen habe ich nicht jede Woche eine Stunde qualitative Zeit. Die würden dort nicht alle drin passen. Oder die meisten eben nicht. Aber es an einem Gespürten, wo sich dann so etwas fährt, entwickelt. Also tut das wirklich ernst nehmen. Wir haben dann auch gesehen, das ist da auf dem Blatt auch drauf. Tut nach so 3 Personen aufschreiben, die ihr regelmässig wollt für sie beten. Weil das Gebet für die Personen, das ist ganz etwas Entscheidendes. Jetzt sagen wir, jetzt ist doch Leben live vorbei, für was soll jetzt das Ganze noch sein? Jetzt ist ja die Veranstaltung, jetzt kann ich die gar nicht mehr einladen. Ist das so? Also die Evangelisation können wir jetzt abhaken, die war ja gewesen. Jetzt können wir uns wieder dem gemeindeinternen Programm zuwenden und müssen nicht mehr da die mühsamen Beziehungen pflegen und für die Leute beten. Doch nicht, hä? Nein. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das zu einem Lebensstil probieren zu entwickeln, dass wir immer mit so Leuten dran sind, immer wieder auf Empfang sind. Der Urs Schmid ist einer der Referenten von Leben Live, aber auch der Gründer sozusagen oder Erfinder von diesen Live-Seminaren, wo wir dann auch noch drauf kommen. Da sind wir ja ein paar von uns an so einer Live-Multiplikatoren-Schule gewesen, zu tun. Das waren, glaube ich, 5 Abenden, wo wir uns zeigen, wie so ein Live-Seminar funktioniert. Und er hat uns eigentlich so wie gesagt, eben, das ist so wie ein Prinzip in der Evangelisation. Das ist wie etwas, wo du, wenn du das nicht ständig unterhaltest, das Feuer, das geht ganz schnell weg, das verlöscht ganz schnell. Und als ich so ein bisschen in mein Leben hineingeschaut habe, oder in unser Gemeindeleben hineingeschaut habe, habe ich gemerkt, ja, das stimmt. Wie manchmal haben wir das schon thematisiert. Wie manchmal haben wir schon gepredigt. Wie manchmal haben wir wieder gesagt, und jetzt ist der Pro-Christ, oder jetzt haben wir einen Alpha-Life-Kurs, und jetzt tun wir doch die Leute einladen, oder haben irgendein Projekt gemacht, wo wir das Gefühl hatten, da kommen jetzt viele Leute dazu, und dann ist sie irgendwo wieder versandet. He? Kennen wir das? Und das ist so ein bisschen das, was ich auch gemerkt habe, das ist etwas, was wir ständig müssen am Leben erhalten. Und wenn wir es nicht machen, dann versandet es einfach. Dann gehen wir wieder so ein bisschen in unsere gemütlichen Komfortzonen zurück und vergessen zu beten für die Leute, die Beziehung nicht mehr so wahrnehmen. Und ja, dann ist es einfach so normal wieder. Und ich glaube, es ist eine ganz grosse Herausforderung, hier dran zu bleiben. Und ich habe vorhin gesagt, Live-Seminar, wir sind ja in der Multiplikatoren-Schule gegangen, weil wir merken, das ist etwas, was wir als Gemeinde auch machen wollen. Für dass wir den Auftrag wahrnehmen können, den Jesus uns gegeben hat, machen zu Jünger alle Völker. Taufen sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und lehren sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und schaut, ich bin ja bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wir haben gesehen, dass der Auftrag, macht zu Jünger, heisst nicht, macht zu Bekehrten. Das heisst nicht, schleifen sie mit an eine Evangelisation, wenn sie das Übergabegebet schon im Rahmen nachgebetet, ist nachher meine Pflicht erfüllt und nachher kann ich dann selber schauen, wie es weitergeht. Das ist so ein bisschen unsere, oder nicht unsere, das Verständnis von Evangelisation, wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren war. Man hat grosse Evangelisationen gemacht, man hat berühmte, begabte, gesalbte Evangelisten eingeladen, die Leute haben einmal pro Jahr eben irgendwo die Evangelisationstrommel gerührt, haben irgendwelche Leute in ihrem Umfeld genötigt, an die Veranstaltung zu kommen. Und nachher ist es ein Evangelist sein Problem, ob sich jetzt die Leute bekehren, dass der gut predigt und möglichst den Aufruf so macht, dass die genötigt sind, dafür zu kommen und ihr ein Leben Jesus geben. Und dann ist unsere Aufgabe erfüllt. Oder? Dann können wir es wieder abhäkeln bis zum nächsten Jahr und dann haben wir wieder Ruhe. Das ist so ein bisschen das Evangelisations- Ich will nicht sagen Verständnis, aber es war die Realität gewesen, so in den letzten Jahrzehnten, wo man auch gemerkt hat, so in den 90er Jahren, es verhebt irgendwie nicht wirklich. Es ist etwas Künstliches, es ist etwas Aufgesetztes und auch etwas Peinliches. Und die Leute empfinden es auch so, ich werde hier nur eigentlich gebraucht, sozusagen, für das jetzt der Christ da, der Nachbar, seine Evangelisationspflicht kann erfüllen, aber eigentlich hat er gar kein Interesse an meinem Leben. Der kommt immer nur dann Leute, um mir eine Einladung zu geben, wenn sie wieder irgendeinen Anlass haben, wo man dann so führen gehen und irgendwie, man sollte, muss ich wieder probieren zu bekehren. Wisst ihr, und das merken die Leute, die sind nicht dumm. Und die kommen nicht mehr. Aber dort, wo wir recht sind, wo wir uns auf die Beziehungen einlösen, wo wir Begleitpersonen sind, Freundschaften eingehen, längerfristige Beziehung, die Beziehung leben zu diesen Leuten, uns Zeit nehmen, ihnen zeigen, du bist uns echt berührt, Leute. Weil sie merken, ich bin hier nicht einfach irgendwie ein Evangelisationsopfer, sondern ich bin eine gefragte Person, egal. Wie ich mich entscheide, egal ob ich jetzt mich so verhalte, wie das der andere denkt oder nicht, ich bin angenommen, ich bin geliebt und er geht mit mir den Weg und glaubt an mich. Verfügbar sein, auch zur Unzeit und für die Menschen beten. Ich glaube, das ist das, was ausmacht, eine Begleitperson zu sein. Vorleben live, Nachleben live, vor einem Live-Seminar, nach einem Live-Seminar, ob die kommen. Oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wenn sie kommen an so einen Anlass, ist es einfach, kann es einfach wie ein Konzentrationspunkt sein, wo sie merken, und jetzt kann wie ein Schub passieren. Muss aber auch nicht. Wir haben in dieser Multiplikatoren-Schulung, Live-Multiplikatoren-Schulung, Zeugnis gehört von Leuten, die waren dreimal um einem Live-Seminar. Das erste Mal, und dann drei Jahre später noch das zweite Mal. Und irgendwie zwei Jahre später noch einmal und nachher haben sie sich für Jesus entschieden. Ja? Weil sie dann reif waren, vorher nicht. Und das ist wichtig, dass wir die nicht fallen lassen, wenn sie dann nach dem ersten Mal nicht kommen oder wenn sie unsere Einladung womöglich noch haben abgelehnt. Die meisten Leute werden unsere Einladung ablehnen, wenn wir sie einladen, so eine Veranstaltung. Die meisten. Ein paar kommen. Halleluja. Und die bekehren sich vielleicht nicht. Die werden vielleicht dort nicht ihr Leben Jesus übergeben, weil sie gar noch nicht parat sind. Die hören vielleicht das erste Mal etwas vom Evangelium. Wir können nicht schon die Entscheidung treffen. Darum ist es wichtig, dass du in Beziehung mit ihnen weitergehst und dranbleibst. Amen. Also jetzt schauen wir noch schnell an, was das Live-Seminar ist. Wir haben uns nämlich entschieden, also so, wir wissen das Datum noch nicht ganz sicher, aber dass wir im Herbst, so viel wissen wir nachher, 2014, also nach den Herbstferien, so ein Live-Seminar in unserer Gemeinde hier anbieten. Darum ist es wichtig, dass ihr ein bisschen wisst, um was es überhaupt geht. Die schon ein bisschen länger hier in der Gemeinde sind, die kennen Alpha Life. Das ist ein bisschen etwas Ähnliches. Das ist auch ein Glaubensgrundkurs, wo aber nur 5 Ebenen sind. Alpha Life war ja auch über 10 Ebenen und noch ein ganzes Wochenende. Live-Seminar sind nur 5 Ebenen, ist also nochmal eine kürzere, einfachere, niederschwelligere Art in einem neutralen Raum. Also meistens macht man das irgendwie in einer Säle von einem Restaurant, wo die Leute kennen. Und dann dort werden zentrale Lebensfragen aus biblischer Sicht angeschaut. 5 verschiedene Themen. Wir werden es dann sehen, was das für Themen sind. Und Begleitpersonen, jetzt sind wir da wieder bei unserem Thema, bringen ihre Gäste mit. Laden ihre Gäste ein und können dort in einem kleinen, familiären Rahmen sich mit Glaubensfragen auseinandersetzen, mit ihren Freunden, die sie schon kennen. Life ist übrigens die Abkürzung von Leben in Fülle. Angelehnt aus Johannes 10, Vers 10, wo Jesus gesagt hat, ich aber bin gekommen, damit sie Leben in Fülle haben. Also 5 Abende in einer angenehmen Umgebung mit interessanten neuen Beziehungen. Das ist das Live-Seminar. Für Gäste sind so 5 Abende in einem Saal von einem bekannten Gasthaus in der Nähe zusammen mit ihren Begleitpersonen ein lohnendes Erlebnis. Sie schätzen den unzwungenen Rahmen, die vertraute Umgebung und die neuen Beziehungen, die eben überschaubar sind. Und vor allem die Möglichkeit, eben ihre Fragen zum Glauben und ihre Ansichten können mit anderen Leuten zu teilen. Jetzt kommen wir zu den 5 Themen, die an so einem Live-Seminar behandelt werden. Das ist, wie können wir glücklich werden? Warum lässt Gott das zu? Was ist der Sinn vom Leben? Das Geschenk von Gott entdecken. Da geht es um das neue Leben, das wir in Christus bekommen können. Und das letzte Thema ist nachher Leben in neuen Dimensionen. Also das sind die 5 Themen, die wir schwerpunktmässig in einem Live-Seminar zusammen entscheidend wichtig in jedem Live ist nicht die Qualität des Referats, die packende Diskussion und auch nicht die perfekte Organisation, sondern entscheidend ist die Beziehung zur Begleitperson. Also das Entscheidendste bist du und deine Beziehung zu den Leuten, die du einlässt. Das ist jetzt hier so ein Bild, das jemand zeigt, wie so ein Live-Seminar könnte stattfinden. Da ist ein Gast, eine Begleitperson, ein Gast, eine Begleitperson, ein Gast. Die sollte etwa ungefähr so halten. Also, dass sich Gäste auch wohlfühlen. Und merken, jetzt bin ich nicht da in eine fromme Veranstaltung reingeraten, ich bin der Einzige, der keine Ahnung hat. Und Begleitpersonen, darum ist es so wichtig, dass die Begleitpersonen sensibilisiert werden, sollten auch ein bisschen ein Gespür haben, wie man jetzt mit den Gästen, die Jesus noch nicht kennen, umgeht. Dass wir auch so ein bisschen unsere fromme Sprache beiseite lassen, Insider-Diskussionen auf die Seite lassen und wirklich den Gästen dienen, dass sich die wohlfühlen, also eben wie Fips behandeln. Und dann kann es sein, dass vielleicht nicht alle eben jemanden mit einladen können, der da dabei sein will. Oder es kann auch sein, dass jemand kommt an so ein Live-Seminar, wo gar keine Begleitperson hat, wo gar von niemandem persönlich ist eingeladen wurde, oder es irgendwo in der Zeitung hat gelesen, da ist dann noch etwas, oder einfach von irgendwo anders, von einer anderen Gemeinde oder so, vermittelt ist worden, oder wie auch immer. Und dann ist es so wichtig, dass man erklärt, wer kann jetzt hier als Begleitperson auch einsteigen und die Beziehung zu dieser Person übernehmen. Also es braucht auch gewisse Flexibilität, wenn man sich so etwas einlässt. Wichtig ist, wenn wir ein Live-Seminar planen und durchführen, wir führen es sowieso durch. Egal, ob sich irgendjemand von den Gästen anmeldet oder nicht. Also wir machen es nicht abhängig von der Anzahl Gäste, die sich einladen oder einladen, sondern wir machen es, weil das ist es einfach eine Trockenübung, kann man so sagen, für uns selber als Gemeinde, dass wir mal sehen, wie es funktioniert. Weil wenn wir das so in Frage stellen, ja machen wir es oder machen wir es nicht, dann machen wir es nämlich nie. Oder dann, wenn man das fühlt, ja, das wird sowieso wieder abgesagt, wenn dann zu wenig sind, dann bin ich nicht motiviert, meine Gäste einzuladen. So auf ein eventuell her. Also, das wäre mal so ein bisschen der Rahmen von so einem Live-Seminar. Jetzt einfach ganz kurz, dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie so ein Ablauf von einem Abend würde aussehen. Der Zeitrahmen kann man natürlich individuell anpassen, aber normalerweise würde man sich so machen, die treffen. gibt eine Begrüßung, es gibt einen Einstieg. Zuerst einmal würde man sich sicher vorstellen, eben, dass alle ein bisschen wissen, wer sind wir, dass man sich wohlfühlt. Es gibt nachher einen Input, eine Kurzbotschaft eben zu einem von diesen Themen. Es gibt immer einen Erlebnisbericht von einer Person, also von einer Begleitperson, eben von jemandem, der da ist, der sein Lebenszeugnis erzählt. Und das werden wir ja mit diesen Leuten vorher ein bisschen üben, weil das ist ganz wichtig, dass wir da die wesentlichen Sachen auf den Punkt bringen. Wir haben das an der Multiplikatoren-Schule auch dürfen üben, wir haben alle unser Lebenszeugnis dürfen in einer kleineren Gruppe präsentieren und die anderen haben dann Feedback gegeben, wie wirkt das, war eine super Erfahrung gewesen. Es hilft denen, das eigene Zeugnis noch einmal zu formulieren. Und es ist auch gut zu hören, wie wirkt jetzt das auf andere. Versteht man das? Und ist es so prägnant und ist das Wesentliche drin? Also es ist ganz ein wichtiges Element in so einem Live-Abend, ein persönliches Lebenszeugnis. Ähnlich wie wir so bei Leben Live haben gesehen, eben die Leute, die da auf dem roten Sessel sind gehockt und einfach von ihrem Leben erzählt haben. Total eindrücklich gewesen, oder? Und nachher gibt es am Schluss eigentlich eine aktive Vertiefung, Fragen und Antworten. Man könnte sagen, es ist eine Diskussionszeit, aber es ist eine geleitete Zeit, wo gezielt Fragen, die noch einmal hineingegeben werden und wo man dann eben persönlich reflektieren kann. Dort ist es dann auch wichtig, dass sich die Begleitpersonen, also die schon Christen sind, ein bisschen zurückhalten und eben die Gäste ihre Fragen und ihre Überlegungen stellen lassen und so dann auch nicht einfach mit frommen Antworten allzu schnell zubuttern. So auf die halbe Zehne, also nach anderthalb Stunden, wäre die Idee, dass man wieder würde landen mit einer Vorschau auf den nächsten Abend und nachher kann man noch, solange man Lust und Zeit hat, zu einem gemütlichen Teil bleiben. Das ist dann oft der intensivste Teil. So wie sie erzählt haben, die Leute, die schon so Live-Seminar gemacht haben, da kommen dann plötzlich all die Fragen, die dann nicht mehr in der Gruppe diskutiert wird, sondern die dann mit ihrer Begleitperson auf dem Heimweg oder unterwegs plötzlich noch eine Stunde oder anderthalb oder zwei Stunden noch eben die eingemachten Fragen. Vorbereitung für uns auf so ein Live-Seminar ist mal eben wichtig, dass wir beten für die Oikos-Personen, beten für die Leute, wo wir könnten uns vorstellen, für die wäre das jetzt gut, wenn wir die würden einladen, so ein Live-Seminar. Es könnte sein, jetzt in unserem Umfeld, dass eine Hausgemeinde einfach könnte sagen, wir sind wie die Gastgeber, wir organisieren das Ganze und tun einfach anstatt unseren Hausgemeindeabend, unseren Kleingruppenabend, haben wir einfach live. Jeden Dienstagabend, nicht bei uns daheim in der Stube, sondern im Rösslisäli oder wo auch immer, und die dort das anbieten. Und alle anderen von der Gemeinde, die Leute haben, die sie können einladen, wollen einladen, tun sich einfach einklinken, auch wenn sie nicht in dieser Hausgemeinde sind. Ich denke, das wäre eine Form in unserer Gemeindesituation, die relativ einfach wäre. Dann werden Flyer gedruckt und dann können wir unsere Gäste einladen. Und auch alle die, die jetzt eben keine Gäste können einladen können, oder nicht Begleitpersonen, sie können auf irgendeine Art mithelfen, sei es in der Organisation, sei es bei Dekoration, bei den Snacks, oder auch, was ganz, ganz wichtig ist, im Parallelgebet. Also wir werden auch wieder einfach eine Gruppe haben von Leuten, die einfach beten während dieser Zeit, wo das Live-Seminar im Restaurant stattfindet. So wie wir das bei der Alpha-Live-Kurse auch hatten. Wo Eindrücke sammeln können, wo man kann hin und her, wie geht es, wo man ringt im Gebet, dass die Leute gesegnet sein. Und wichtig auch noch der letzte Punkt, dass wir während diesen 5 Wochen, also die 5 Abende, die sind jede Woche einig, also das ist dann in 5 Wochen durch, das ist dann jede Woche ein Abend, während dieser Zeit haben wir nicht noch sonst irgendwelche Gemeindeaktivitäten. Also das Live-Seminar ist nachher für uns, wenn wir das machen, unser zentraler Anlass, wo wir unsere Energie, unsere Zeit investieren. Also Gottesdienste werden wir trotzdem haben, die uns halt dort reinbringt, aber sonst wird keine Lebensschule sein und ich würde auch empfehlen, dass man dann noch keine Hausgemeindetreffen noch hat, ausser eben, wenn jetzt jemand gar nicht involviert ist, könnt ihr natürlich gleich noch eine Gruppe treffen. Einfach, dass ihr wirklich Zeit habt. Weil das, was die Erfahrung Gott zeigt, ist, dass nachher eben nicht nur der Abend Und vielleicht noch das anderthalbstündige Gespräch, wo du dann nachher noch von 9:30 bis 11 hast, gefragt bist, sondern dass eben auch während der Woche Fragen auftauchen bei deiner begleiteten Person oder bei dieser Person, die du begleitest. Und die plötzlich Zeit braucht für dich. Und dort sollst du freigestellt sein, die Zeit zu haben. Und ich glaube auch, dass es ganz etwas, vielleicht eines der letzten Abenteuer, die unsere moderne Gesellschaft noch zu bieten hat, sich auf so eine Beziehung zu so einem suchenden Menschen einzulassen und dieser Person ganz deutlich ein Gegenüber zu sein. Wie ein eigenes Kind, wo man Zeit hat. Und wo man merkt, da bin ich jetzt gefragt, herzustehen, Tag und Nacht zur Zeit und zur Unzeit. Und es braucht mich, und es ist wichtig, es braucht meine Gebete. Und es braucht hier eben alle zusammen, noch einmal, he? Netz auswerfen. Es ist nicht deine Verantwortung alleine. Die anderen tragen mit, die anderen beten mit, die anderen fiebern mit, auch wenn du nicht dran bist mit deiner Person. Darum ist es auch wichtig, dass ihr jetzt schon, wenn ihr betet für die Oikos-Personen in den Kleingruppen, sagt einander, für wen das ihr betet. Gebt es einander, macht es einander bekannt und ermutigt einander, dran zu bleiben. Immer am Abend, wenn ich die Kinder ins Bett tue und wir noch beten, frage ich auch bei Deborah so. Beten wir noch für die drei Leute, die du auf deine Liste hast geschrieben. Oder wie bist du dran? Hast du daran gedacht, für sie zu beten? Hast du sie eingeladen zu deinem Geburtstagsfest? Aha. Ja. Also das ist nicht einfach ein Alibi, dass wir einfach noch drei Namen auf ein Blatt schreiben, sondern es ist dann auch eine Verpflichtung. Wir wollen dranbleiben. Und wir helfen einander, dass wir dranbleiben, weil wir wissen alle, wie schnell verlieren wir den Faden. Amen. Also, und als Gemeinde wollen wir eben miteinander helfen, das ist glaube ich die letzte Folie, ja. Dass das nachher kann gelingen kann und wollen wir uns eben zusammen, gemeinschaftlich investieren. Auch die keine Gäste können einladen oder die nicht sie kommen, es ist unser Projekt. Ist dann auch nicht irgendwie das Problem vom Hauskreis XY, wo jetzt halt noch das Live-Seminar macht, geht mir nichts an. Sondern wir stehen zusammen, wir beten, wir ringen, dass die jemanden können einladen können, dass die durchbrechen. Und neue Erfahrungen machen mit Gott. Ob sie zu einer Lebensübergabe Christus kommt oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle. Aber sie werden etwas entdecken und etwas erleben. Amen. Sie trainieren in Masse. Nachkommen, so. Live-Seminar, was das so ist. Es ist mir wichtig, wir werden in nächster Zeit noch mehr darüber hören. Aber einfach, dass ihr mal wisst, es findet statt. Sehr wahrscheinlich so im Bereich November wird es dann sein. Und es ist wichtig, dass wir anfangen, uns Gedanken zu machen, wer könnte da einladen. Und dass wir auch anfangen, uns selber als die Begleitpersonen zu sehen und zu verstehen.